3, Abschnitt F, die Vereinigung oder das Einswerden als Heilsvorgang. Dies ist ein Terminus, der nicht in der Theologie, nun, ich müsste sagen, in der lutherischen Theologie gängig ist, auch nicht im deutschsprachigen Raum. Deshalb ist es schwer, hier den richtigen Ausdruck zu finden, weil der Ausdruck Vereinigung sehr prosaisch und irdisch verstanden werden kann. Und wenn wir ihn dann im geistlichen Raum gebrauchen, hat er nicht mehr so die theologische Bedeutung. Es muss hier also irgendein Begriff einmal gewählt werden und dann gefüllt werden im theologischen Gespräch. Es geht also genauer genommen um das Einswerden als Heilsvorgang. Aber Vereinigung ist doch ein etwas besserer Ausdruck als Einswerden vielleicht. Es hat in der Geschichte verschiedene Versuche gegeben, das Einssein mit Gott zu erleben oder sich eins mit Gott zu wissen. Der Gedanke ist schon da. Und nicht nur in der frühen Mystik, sondern auch in der deutschen. Man weiß um dieses Einssein mit Gott. Aber es ist nicht genügend geklärt worden, sodass bis heute viele Christen an dieser Stelle große Schwierigkeiten haben. Und viele Christen schweben zwischen einem mehr rational verstandenen Beziehung zu Gott und einer mehr mystisch verstandenen Beziehung zu ihm. Auf der einen Seite, zurück zur Geschichte, auf der einen Seite erstrebte man eine echte Verschmelzung des eigenen Wesens mit dem Wesen Gottes. Ein Teil der sogenannten Mystiker betrat diesen Weg. Auf der anderen Seite liegt eine sehr abgeschwächte Auffassung von der Verbundenheit mit Gott. Im Sinne von einer Gleichgesinnung oder einer sympathischen Einheit mit ihm. Dazwischen liegt der biblische Weg. Gott kommt zu uns, wird eins mit uns in Jesus Christus. Wir kommen zu ihm in reuiger Umkehr, werden durch den Geist neu geboren und treten in ein Ineinanderverhältnis mit Christus. Er in uns, wir in ihm. Es gibt eine Anzahl von Stellen im Neuen Testament, die ausdrücklich sagen, wenn ein Mensch mit Gott durch Jesus versöhnt wird, lebt er in Gott und Gott lebt in ihm. Auf diese Weise ist der Gläubige das, wonach die Mystiker sehnlichst strebten, nämlich eins mit Gott. Paulus spricht einmal von der Länge, Breite, Höhe und Tiefe Gottes durch Christus. Dies bezieht sich im Text nicht auf die Liebe, sondern wird der Liebe gegenübergestellt als ein anderer Aspekt. Die Erlösung Jesu bringt eine neue große Länge in unser Leben, eine Weitsicht, die durch den Horizont in die Ewigkeit reicht. Die Erlösung Jesu gibt uns neue Breite, neuen Lebensraum, neue Verbindung mit dem Nächsten. Die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, führt uns in Höhen, die wir nicht mehr fassen können, und führt in Tiefen, die befriedigen und doch unerforschlich bleiben. Die Erlösung Jesu birgt weit mehr, denn wir am Tage unseres Gefundenseins von ihm ahnen konnten. Die Erlösung des Christus bewirkt, dass der Erlöste mit dem Erlöser in eine Verbindung kommt, die enger ist, denn wir zunächst meinen. Sie ist aber in unserem Heilserbe ein Fundamental, etwas, das vielen anderen im Heilsgebiet zugrunde liegt. Besprechen wir unter Römisch 1 zuerst das Wesen dieser engen Verbundenheit. Einheit. Es handelt sich nicht lediglich um eine Einmütigkeit. Ein Beispiel von einer solchen Beziehung hätten wir in der Freundschaft zwischen David und Jonathan. 1. Samuel 18, 1 bis 4. Groß B. Auf der anderen Seite handelt es sich auch nicht um eine echte Verschmelzung. Man muss es nicht zu schwach sehen, aber auch nicht zu stark. Nicht um eine echte Verschmelzung zweier Wesen, also um eine Art geistige Wesenseinheit, etwas pantheistischer Art, als wären Christ und Gott zu einem Wesen geworden. Bei einer solchen Ansicht von der Heilsvereinigung mit Gott entstehen zwei Gefahren. Das heißt, betont man das Einssein mit Gott zu sehr, dann gibt es zwei Gefahren. Die erste. Die eine ist, dass der Christ zu wenig von sich hält. Das heißt, wenn er eins geworden ist mit Christus, dann können einige Christen denken, ah ja, dann bin ich ja nichts, ich bin aufgegangen in Christus, ich bin eine Null, er ist alles durch das Einssein mit ihm. Es gibt viele Christen, die von daher einen Minderwertigkeitskomplex haben. Die halten zu wenig von sich. Die Gefahr ist, dass er meint, man würde so sehr eins sein mit Gott, dass man in ihm geradezu aufginge und dass seine Natur, das heißt die Natur Gottes und die Persönlichkeit Gottes, die unsrige verdrängen würde oder verschwinden ließe und wir also nichts mehr wären als Persönlichkeiten. Dies sind die Christen mit einem geistlichen Minderwertigkeitskomplex, die sich selbst als eine Null verstehen. Und leider geben uns einige Lieder und Text und Schriften aus der Vergangenheit dazu Anlass. Die zweite Gefahr, die andere, ist die entgegengesetzte, dass der Christ zu viel von sich hält. Wir werden in der Anwendung der Errettung nicht so eins mit unserem Herrn, dass wir uns mit ihm verwechseln dürften. Überall dort in der Schrift zum Beispiel, wo von Christus die Rede ist, wir uns selbst einsetzen könnten. Das ist vorgekommen. Ein Schüler kommt wohl zu einem Lehrer, das heißt ein erwachsener Schüler, soviel ich weiß, zu einem geistlichen Lehrer und sagt, ich habe dich erlöst. Und so weiter. Er überträgt. Oder einige sagen, wenn es in der Offenbarung heißt, Christus wird herrschen mit einem eisernen Stabe, also wir werden herrschen mit einem eisernen Stabe. So weiter. Wir haben Anteil an der Herrschaft, aber ich glaube kaum, dass wir die eisernen Stäbe in der Hand haben werden. Was ist denn diese Verbindung mit Gott? Worum geht es denn? Groß C. Die Heilsvereinigung ist ein Verwachsensein mit Christus. Das ist der eine Ausdruck. Wir werden zwei Ausdrücke verwenden, um dies zu verdeutlichen. Der eine Ausdruck ist der des Verwachsenseins mit Christus. Das heißt, der Christ ist an Christus angeschlossen. Er hat Anschluss bekommen. Und zwar tatsächlich wesensmäßigen Anschluss. Dieser Ausdruck stammt aus Römer 6, Vers 5. verwachsen mit ihm. Das Bild hiervon finden wir in Johannes 15. Rebe und Weinstock 1 und 2. Johannes 15, 1 und 2. Und wir haben es ebenfalls in Epheser 1, 22. Groß D, der andere Ausdruck, der es hilft, dieses zu verdeutlichen, ist gegenseitige Bewohnung. Gegenseitige Bewohnung. Das ist, was hiermit gemeint ist. Einmal verwachsen sein mit Christus. Und der andere Ausdruck, gegenseitige Bewohnung. Wenn die Bibel vom Einssein des Christen mit Gott spricht, dann meint sie damit ebenfalls ein Ineinanderwohnen. Ein Beispiel im Verhältnis des Sohnes Gottes zum Vater. Das heißt, ein Beispiel hiervon haben wir im Verhältnis des Sohnes Gottes zu seinem Vater. Johannes 10, 30 und 31. Zuerst, da hoben die Juden wiederum Steine auf, damit sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter denselben steinigt ihr mich? Vers 38. Wenn ich sie aber tue, das heißt die Werke des Vaters, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Eins sein heißt in gegenseitige Innewohnung. Der Vater ist in Christus, der Christus im Vater, und das nennt er eins sein. Man darf hieraus nicht schließen, dass die Qualität unseres Einsseins mit Christus dieselbe Qualität hat wie das Einssein des Sohnes zum Vater. Das ist der Fehler der Jehovas Zeugen. Machen unser Eins, machen unsere Situation zum Maßstab und unterschätzen man oder werten ab die Verbindung zwischen Christus und dem Sohn. In der Theologie muss man immer wieder genauer denken. Diese enge Ineinanderbeziehung trifft zu, das heißt, diese Beziehung, dieses Ineinanderwohnens zwischen Christ und Gott trifft zu für alle drei in der Gottheit. Es trifft zu für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 23. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Und 1. Johannes 4, 12 bis 16. Diese Stellen sprechen davon, dass der Christ in Gott wohnt, in dem Vater, und der Vater im Christen, Gott im Christen. Man vergleiche auch Epheser 1, Vers 18, wo der Christ Gottes Erbteil ist. Es gibt zwei Stellen, wo der Begriff des Erbens in Epheser 1 vorkommt. Einmal, glaube ich, in Vers 11 oder 12. Sollten wir die Tür schließen oder nicht? Alles gut? Das eine, in der ersten Stelle werden wir erben. In der zweiten Stelle hat Gott geerbt. Gott hat schon ein Erbteil. Und wir sind sein Erbteil. Man muss vorsichtig sein mit diesem Wort Erbteil. Man darf nicht genau die irdische Analogie hier verwenden, in sämtlichen Details.
Wir gehören ihm doch sowieso.
Wie bitte?
Wir gehören ihm doch sowieso.
Ja. Ja. Das griechische Wort bedeutet im Grunde Los, das einer hat. Und Gottes Los ist es durch das Heil, dass wir ihm gehören. Und der Vergleich ist wahrscheinlich mit Israels Einzug in Kanaan, Israel ererbt das Land Kanaan und wohnt im Lande. Und so hat Gott seine Gemeinde geerbt. Das heißt, es ist sein Eigentum und er wohnt jetzt in diesem Lande, im Lande der Gemeinde. Das wäre ein Bild davon, dass Gott in der Gemeinde da ist oder im Einzelnen in der Gemeinde. Sein erobertes Land sind wir. Er wohnt in seinem eroberten Land in uns. Diese Beziehung, diese Ineinanderbeziehung trifft zu für den Sohn. 1. Korinther 1, Vers 30. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir und wir sind in Christus. Und viele andere Stellen. Christus ist zum Lebensraum dessen geworden, der an ihn glaubt und der ihm nachfolgt. Zu gleicher Zeit ist der Christ Wohnraum seines Herrn geworden. Christus lebt in dem an ihn Glaubenden. Und es trifft zu für den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 9. Der Christ ist im Geist und der Geist ist im Christen. Ebenfalls 1. Korinther 12, Vers 13, sehr klar, dort sehr deutlich in den zwei Begriffen Taufen und Trinken oder Tränken. Mit dem Begriff Taufen wird gesagt, dass der Geist der Lebensraum des Christen geworden ist. Mit dem Begriff Tränken wird gesagt, dass der Christ Lebensraum des Geistes geworden ist. Groß E, immer noch zum Thema Wesen dieses Begriffes. Einige Bilder von der Vereinigung des Gläubigen mit Gott können das Verständnis für diesen Begriff verdeutlichen. Unsere Verbindung mit Jesus Christus geht so tief, dass sie uns, genau wie die Dreieinigkeit und die Menschwerdung Gottes, ein Geheimnis bleibt. Doch soll sie uns im Erleben ganz praktische Wirklichkeit werden. Daher gibt uns die Schrift auch eine Anzahl von Bildern für diese Verbindung. Das erste, das Bild des Hauses. Das Bild des Hauses finden wir in 1. Korinther 3, den Versen 9 bis 11. Da haben wir auch den Gedanken des Fundamentes. Das gehört auch zu diesem Bild. Epheser 2, 20 und 22 haben wir dieses Bild. Epheser 2, 20 bis 22. Und ebenfalls 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 4 bis 7. 4 bis 7. Jesus Christus ist in diesem Bild der gründende Eckstein, der verbindende Eckstein und der prägende Haupteckstein. Es gibt, man ist sich vielleicht nicht ganz klar über den Hintergrund dieses Begriffes, der verschieden formuliert wird, aber doch immer Eckstein bedeutet. Man fragt sich, ob der Eckstein im Fundament sich befindet und dann wo, oder ob er sich im oberen Teil des Baus befindet als Verbindungsstein. Ein kleines Bild hätten wir in dem Bogen, wo der letzte Stein der wichtige ist, der alles zusammen verbindet. Ein anderes Bild ist die Pyramide, wo der letzte Stein oben eine Mini-Pyramide ist. Und wenn man, was man heute tun kann, bevor man die Pyramide baut, das heißt, nachdem man das Fundament gelegt hatte, dann in der Mitte stände, in diesem Fundament, mit einem Strahl, unsichtbaren Strahl, den Stein dort hochhalten wollte, sodass für die Augen von Menschen er dort schweben würde, aber man kann diesen Stein dann dort halten mit diesem Strahl, dann, und dann Linien ziehen wollte zwischen dem, der Pyramide und dem Fundament, dann hätte man die Konturen des zu bauenden, der zu bauenden Struktur. Das ist das Bild, das wir offenbar vor uns haben. Christus ist das Fundament, aber er ist auch jetzt schon der Schlusseckstein, der die Maße angibt für den Bau seiner Gemeinde. Dies wird jetzt ausgefüllt, nach und nach, je nachdem Bausteine vom Schutthaufen der Welt herbeigeholt werden und hier gereinigt und umgeformt und eingemauert werden. Und so entsteht der Bauer. Das Ziel ist schon da, die Konturen sind schon gegeben. Christus ist der gründende Eckstein, er ist der verbindende Eckstein und er ist auch der prägende, oben beherrschende, den Bau beherrschende Eckstein. Die Gläubigen sind die Bausteine in diesem Zwischenbau im Haus. In diesem Tempelgebäude wohnt Gott durch seinen Geist. Dieser Bau heißt Tempel, weil er einer Gottheit gewidmet ist. Naos ist das Heiligtum eines Gottes. Und das sind wir. Zweitens, das Bild der Ehe. Beim Bild der Ehe haben wir alttestamentliche Vorbilder und auch das neutestamentliche Bild für die Gemeinde und ihre Beziehung zu ihrem Herrn. Im Alten Testament wird die Ehe auch als Bild gesehen für die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott. Da haben wir zum Beispiel das ganze Buch Hohelied, dann Jesaja 54, die Verse 4 und 5, ferner Jeremia 3, Vers 20, Kapitel 31, Verse 31 und 32 und Hosea 2, 2 bis 5. Das sind Vorgänge, alttestamentliche Vorbilder für die neue Beziehung, die doch eine andere ist als die Beziehung zwischen Israel und Jahwe. Im Neuen Testament haben wir folgende Stellen, eine große Anzahl, ich gebe einige. Römer 7, Vers 4, aber der Kontext sind die Verse 1 bis 6. Da geht es um zwei Aspekte dieser Einheit, der juristischen, das heißt, das Bild der Ehe stellt zwei Aspekte dar, die juristische Einheit und die organische Einheit. Beide werden mit dem Bild der Ehe verdeutlicht. In 1. Korinther 6 haben wir das Bild der Geschlechtsvereinigung in den Versen 16 und 17 und natürlich im Epheserbrief die Verse 23 bis 27 und dann die Verse 29 bis 32.
Welches Kapitel?
Epheser 5, Entschuldigung. Und die Frage ist, ob wir dieses Bild ebenfalls im zweiten Petrusbrief hätten und im zweiten Johannesbrief. Bei der Edlen oder der Frau im zweiten Johannes und in 1. Petrus 5, Vers 13. Die in Babylon, feminin, die in Babylon, wer ist sie? Ist das die Gemeinde? Natürlich auch, was ist Babylon? Ist das Rom oder ist das das eigentliche Babylon? Und in der Offenbarung haben wir das Bild wieder an mehreren Stellen. Das dritte Bild, das des Weinstocks. Wir wollen später noch auswerten. Das dritte Bild ist das des Weinstocks. Man kann es vielleicht erweitern mit dem Bild der Pflanze überhaupt und einige andere Texte noch hinzunehmen. Aber der klassische Text ist ja Johannes 15, 1 bis 8. Das vierte Bild ist das des Leibes. an mehreren Stellen, das Bild des Leibes und des Hauses gehen ineinander über an einigen Stellen. Die gebraucht Paulus sehr gern zusammen. Das Bild des Leibes haben wir in 1. Korinther 12, in dem längeren Abschnitt 12 bis 27. Hier wird mit diesem Bild die Einheit der Gemeinde mit ihrem Haupt dargestellt, das Verwachsensein mit ihm und miteinander und so weiter. Epheser 1 haben wir es in Vers 22. Wir haben es wieder in Kapitel 2, den Versen 15 und 16, genauer 15b und 16a. In Kapitel 4 haben wir es zweimal, Vers 4 und die Verse 15 und 16. Und wir haben es wieder in Kapitel 5, den Versen 29 und 30, zusammen mit dem Bild der Ehe. Im Kolosserbrief erwähnt Paulus wieder dieses Bild an mehreren Stellen. Wir haben es auch in Römer 12, Groß F, Eigenschaften. Anhand von einigen Eigenschaften dieser Vereinigung und dieser Verbindung kann ihr Wesen verdeutlicht werden. Was für eine Verbindung, was für eine Beziehung, was für ein Einssein ist es? Erstens, es handelt sich um eine geistliche Einheit. 1. Korinther 6, Vers 17 sagt Paulus, ein Hurer und eine Hure werden in der Geschlechtsverbindung eins, ein Fleisch. Wir, sagt er, sind ein Geist mit Christus. Es besteht eine innere Beziehung da, eine Liebesbeziehung zwischen dem Christen oder auf der anderen Seite der Gemeinde und dem Christus. Übrigens noch einmal zu dem Votum von vorher. Die Teilnahme des einzelnen Israeliten an der Sohnestellung seines Volkes ist lange nicht so stark wie die Teilnahme des Christen an wie sein Sohn. Er ist viel stärker Sohn als Individuum, als der alttestamentliche. Beides, die Gemeinde hat Sohnestellung oder eine Beziehung und auch der Einzelne. Das kann schon gesagt werden. Die geistliche Einheit wird auch unterstrichen in Römer 8, in den Versen 9 und 10. 9 und 10. Zweitens, bei unserem Einssein mit Gott handelt es sich um eine lebendige Einheit. Lebendige Einheit. Übrigens, ich nehme an, dass Sie schon gelernt haben, Notizen zu nehmen, aber wenn es eine Hilfe ist, an solchen Stellen brauchen Sie nur zu schreiben, lebendige Einheit, ja? Ich lese, ich sage den Satz, damit es deutlich ist, aber wenn man schreibt, kann man sich manches da ersparen. Sein Leben bestimmt unser Leben, das heißt, das Leben Gottes bestimmt mein Leben. Er wirkt in uns, seine lebendige Einheit. Er wirkt nicht nur auf uns ein, er wirkt in uns, obwohl wir uns dessen nicht notwendigerweise bewusst sein müssen. Gott tut mehr, als wir uns bewusst sind. Gottlob. Aber viele Christen möchten sich noch viel mehr dessen bewusst sein. Aber das Maß müssen wir Gott überlassen, in welchem Maße wir uns des Wirkens Gottes bewusst sind. Eine lebendige Einheit ist es immer. Kolosser 3, 3 und 4, 1. Korinther 6, Vers 17, auch Epheser 5, Vers 31, diese Beziehung, die lebendige Einheit, wird besonders im Bild der Ehe geschildert. Man kann auch vergleichen das Bild des Weinstockes und der Rebe. wo auch eine Lebensverbindung da ist zwischen Rebe und Weinstock. Der Saft fließt durch beide. Drittens, es ist auch eine geschichtliche Einheit, um die es bei unserer Vereinigung mit Gott geht. Das heißt, die Geschichte meines Herrn wird meine Geschichte. Sein Leben, mein Leben. Sein Tod, mein Tod. Seine Auferstehung, meine Auferstehung. Seine Auffahrt, meine Auffahrt. Seine Stellung beim Vater, meine Stellung. Und so weiter. Sie wird übertragen. 2. Korinther 5, Vers 14. Ist einer für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Und die, die leben, sollen hinfort nicht sich selbst leben. Und so weiter. Es wird dann praktisch. Es ist eine geschichtliche Einheit, die Gott zugrunde legt, um mit mir umzugehen. Gott nimmt diese Geschichte ernst. Übrigens, in Römer 6, Vers 4, dem Tauftext, fordert der Zusammenhang, dass wir es dort als oder mit auf im Deutschen übersetzen und nicht mit in oder hinein. Der Christ wird geschichtlich getauft. Das heißt, er wird auf den Tod von Christus hingetauft. Weil Christus gestorben ist, weil ich an ihn glaube und sein Tod mein Tod ist, kommt das jetzt zum Ausdruck. Auf seine Auferstehung hin werde ich getauft. Auf seine Geschichte hin. Weil ich mit ihm verbunden werde, wird seine Geschichte meine Geschichte. Paulus sagt dies sehr deutlich in Epheser 2. Mit Christus auferstanden. Und wann? Hier, als wir lebendig wurden. Einerseits waren wir in Christus, als er starb, aber andererseits gebraucht Paulus die Präposition sühn oder die Vorsilbe sühn auch für die subjektive Anwendung des Heils. Das heißt, wann man wiedergeboren wird, ist man mit Christus auferstanden. Das heißt, die Geschichte Christi wird dann in dem Moment meine Geschichte. Epheser 2, 5 und 6. Viertens. Es handelt sich wiederum um eine organische Einheit. Um eine organische Einheit. Das ist natürlich verwandt mit dem Begriff der Lebendigen. Römer 6, Vers 5. Verwachsen mit ihm. Die Teile. Hier haben wir zwei Aspekte. Bei der organischen Einheit oder beim Begriff des Verwachsenseins. Das ist ein sehr schönes Bild, das wir im Weinstock haben, beziehungsweise hier in Römer 6. Nämlich beides haben wir zugleich. Verbundenheit und Unterschied. Eins sein und unterschiedlich sein. Denn so wie der Ast am Stamm ist, so ist er verwachsen mit ihm, das heißt, er ist angeschlossen, aber nur an einer Stelle. Das heißt, er ist eins mit dem Stamm und ist ein Teil des Baumes oder der Pflanze, aber dadurch, dass er eigene Gegenständlichkeit hat in größerem Maße, ist er auch zu unterscheiden vom Stamm selbst. Beides ist da. Wir sind eins mit Christus, sind aber nicht Christus. Wir sind noch zu unterscheiden von ihm, obwohl wir mit ihm verwachsen sind. Beides zu gleicher Zeit. Die Teile gehören unzertrennlich zusammen, Stamm und Ast, sind aber unterschiedliche Gegenstände, beziehungsweise im Realen unterschiedliche Wesen. Dass es eine organische Einheit ist, sieht man am deutlichsten im Bild des Leibes. Es ist also nicht Aufhebung der unterscheidenden Charakteristika bei der Einheit mit Christus oder beim Einssein mit ihm, werden nicht die unterscheidenden Charakteristika aufgehoben. Römer 8, 14 bis 17, dort wird die Ähnlichkeit mit Christus gezeigt. In Vers 29 Ähnlichkeit und Unterschied. Beides. Nur Jesus Christus ist Haupt, nicht wir. Wir sind die Glieder. Er ist das Ebenbild, wir sind es im abgeschwächten Maße. Fünftens, es ist eine dauerhafte Einheit. Ein dauerhaftes Einssein mit Christus. Hört nicht auf, Römer 8, 35 und 39. Sechstens, eine zum Teil zunehmende. Einerseits sind wir erfüllt, Kolosser 2, Vers 10, das heißt vollständig, ausgerundet, sind schon da. Andererseits, Epheser 3, Vers 16, sind wir noch im Wachstum begriffen. Wir sind schon da, aber noch nicht vollständig. Epheser 3, die Verse 16 und 19 und Kapitel 5, Vers 18. Wir sind erfüllt und können noch mit dem Heiligen Geist, also mit Gott, erfüllt werden. Wir sind verlobt. In dem Sinne, dass wir schon in die Heilswelt hineingekommen sind, sind wir Ehefrau im Bilde des Messias. In dem Sinne, dass ein Teil des Heils noch aussteht, sind wir nur Verlobte. Der Aspekt macht den Unterschied. Es hängt davon ab, von welchem Aspekt her wir die Sache betrachten. Wenn wir daran denken, dass wir bereits im Heil stehen, im messianischen Heil, dass wir angekommen sind, dann sagen wir mit Römer 5, mit Epheser 5, wir sind mit ihm verheiratet. Wenn wir daran denken, dass ein Teil des Heils noch aussteht, dass noch manches kommt, dann sind wir unterwegs sein in der Probezeit, in der Zeit der Verantwortung als Verlobte. 2. Korinther 11, Vers 2. In dem Sinne kommt noch die Hochzeit, Offenbarung 19, 7 bis 9 und dann Kapitel 21, 3 und 9 und Kapitel 22, Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Siebtens, diese Einheit bleibt eine unergründliche. Epheser 5, 30 bis 32 und Kolosser 1, Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Zwar ist es ein, dort wird von einem Geheimnis gesprochen, zwar ist es ein geoffenbartes Geheimnis, doch ist es nur zum Teil erkennbar. Es ist offenbar, es ist da, es ist angekommen, aber wir können dieses Geheimnis noch nicht ganz ergründen. 1. Korinther 13, Vers 12. Wir erkennen noch nicht so, wie wir erkannt werden werden. Römisch 2. Die Entstehung dieser Einheit, dieser Verbundenheit, dieser Vereinigung mit Gott. Wie kommt es zu dieser engen Verbindung mit Gott? Groß A. Die Ursache ist erstens zu sehen in der Offenbarung Gottes im Fleisch, also, und dies ist der bezeichnende Teil, im Kommen Gottes in die Welt. Gott kommt in die Welt zu uns Menschen. Da entsteht oder da beginnt die Sache. Dies ist der objektive Grund unserer Verbindung mit Gott. Gott ist gekommen in die Welt zu uns Menschen in Christus. dieses Einswerden Gottes mit uns in Christus, mit uns Menschen, bedeutet zweierlei. Erstens, in Christus wurde er eins mit uns in unserem menschlichen Wesen. Er wird wesentlicher Mensch. Er wird Mensch. Er teilte unser Wesen, unseren Körper, unsere menschliche Art. Er wird Mensch. Zweitens, in Christus wurde Gott auch eins mit unserer Geschichte. Nicht nur mit dem Wesen der Menschheit, sondern mit der Geschichte der Menschheit. Christus kam in unsere Lage mit aller ihrer Not. Gott teilt unsere Lebensgeschichte, unser Los, unser Schicksal. Johannes 18, die Verse 12 und 13 sind ein ausgezeichnetes Bild hiervon. Wenn Jesus in Gethsemane sich gefangen nehmen lässt, dann stehen hier drei Ausdrücke, die ich hier sehr bezeichnend finde. Es heißt, sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn weg. Das ist meine Geschichte. Ich wurde im Garten Eden genommen, gebunden und weggeführt. Das sind die drei Schritte. Jesus kommt in mein Leben hinein, in unsere Geschichte. Er lässt sich auf dem Weg nach Golgatha nehmen, binden, wegführen. Natürlich, dort wo der Feind seine größte Macht entwickelt, da sprengt er die Macht, die Banden, und stellt also seine überragende Kraft dar. Jesus lässt sich nehmen, binden und wegführen, damit wir wieder zu Gott kämen, in seine Geschichte hineinkämen. Dazu muss er uns nehmen. Dazu muss er uns an sich binden. Und dazu muss er uns führen können. Dasselbe muss neu stattfinden. Wir sind von Satan weggenommen worden. Jetzt kommt Gott zu uns und will uns nehmen und an sich binden und uns führen. Also wir sollen mit ihm verbunden werden. Aber die Grundlage ist die, dass Gott zum Menschen kommt, zu uns Menschen in Christus. Unser Wesen und unsere Geschichte teilt. Groß B. Die zweite Ursache für unsere enge Verbundenheit mit Gott ist unser Kommen zu ihm. Nachdem Christus zu uns kommt, müssen wir zu ihm kommen. Dies ist der subjektive Grund dieser engen Verbindung. Hier nun einiges. Erstens, wenn wir zu Jesus kommen, dann nimmt er uns auf. Wir kommen zu ihm, er empfängt uns. Infolgedessen leben wir in Christus. Er nimmt uns nicht nur auf in seine Gegenwart, er nimmt uns auf in sich selbst. Wir sind von Gott in Christus hineingestellt. 1. Korinther 1, Vers 30. Zweitens, wenn wir und wann wir zu Jesus Christus kommen, nehmen wir ihn auf. Er nimmt uns auf und wir wohnen in ihm. Und er und wir nehmen ihn auf. Und zwar in uns. Und so wohnt er in uns. Offenbarung 3, Vers 20 ist ein schönes Bild. Galater 2, Vers 20 ist das Zeugnis. Die Vereinigung ist also darauf zurückzuführen, dass in Jesus Christus Gott zu uns kommt, eins mit der Menschheit wird und zweitens, dass wir in der Begegnung mit Jesus Christus eins mit Gott werden durch gegenseitige Aufnahme. In beiden Fällen wird die eigentliche Handlung des Vereinens dem Heiligen Geist zugeschrieben. Durch ihn wird der Gottessohn gezeugt, wenn Gott zum Menschen kommt. Und durch den Heiligen Geist wird der umkehrende Mensch, wenn er zu Christus kommt, in diese enge Gemeinschaft mit dem Dreieinigen geführt. Johannes 14, 16 bis 20. Römisch 3, die Auswirkung dieser engen Beziehung. Der Christ ist ein Gestorbener, weil Christi Geschichte seine Geschichte ist. Er ist ein Gestorbener. Und das kann man, dem kann man einmal nachgehen, dem Gedanken, was das alles heißt. Er soll sich für gestorben halten und so weiter. Der Christ muss sich ständig für einen gestorben halten. B. Der Christusverbundene ist ein zu neuem Leben Gelangter. Er ist zu neuem Leben gelangt. 2. Korinther 5, Verse 15 und 17 und viele andere Stellen. C, groß C, der Christ ist ein Erhöhter. Der Tod Christi ist sein Tod, die Auferstehung Christi ist sein Leben, die Himmelfahrt Christi ist seine Erhöhung. Epheser 2, 6 und 7. Ebenfalls Kolosser 3, Verse 2 bis 4. Und das bedeutet natürlich, dass wir über allem dem ragen, das über dem Jesus Christus ragt. Groß D, der Christ ist gerechtfertigt. Philipper 3, Vers 9, dadurch, dass er mit Christus verbunden ist, ist er gerechtfertigt. Römer 8, Vers 1, ist jemand in Christus, dann ist keine Verurteilung mehr da. Diese Innewohnung bringt die Rechtfertigung. Groß E, seine Gebete werden erhört. Die Möglichkeit der Gebetserhörung wird in Johannes 15 von Jesus in Vers 7 auf die enge Beziehung zurückgeführt. Ebenfalls in Römer 8, Vers 15. Nicht umsonst sagt Jesus, in meinem Namen, das heißt in Christus, der Name ist die Person. Groß F. Der Christ ist ein Nachfolger geworden. Dadurch, dass er eins mit Christus ist, mit Gott, ist er ein Nachfolger geworden. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer behauptet, hier in Christus zu sein, muss so wandeln, wie er lebte. Ebenfalls Kapitel 3, Vers 24. Der, in dem Gott wohnt und der in Gott wohnt, hält seine Gebote. Hier gehört der Begriff Eusebia hin. Epsilon, Ypsilon, Sigma, Epsilon, Beta und so weiter. Eusebia. Oft mit Gottesfurcht wohl oder Gottseligkeit übersetzt. Nein, Gottseligkeit, ja. Bedeutet aber fromme oder gute Pietät. Gute Pietät. Das ist die Lebensweise. Ich glaube, wir sprachen schon einmal davon, ja? Von diesem Begriff. Das Muster der christlichen Ethik. Die Lebensweise eines im Evangelium Stehender. Der Christ ist ein Nachfolger geworden. Er soll so leben, wie Christus lebt, denn das Leben von Jesus ist in ihm und das soll sich auswirken. Groß G. Der Christ ist zu einem Boten Christi geworden. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 20. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und hat unter uns oder in uns gelegt das Wort von der Versöhnung. Das kommt daher, dass wir in Christus sind. Wir sind seine Boten. Das heißt, wir tragen Verantwortung zusammen mit Christus, der ja der Prediger ist. Christus ist der Prediger Gottes. Auch jetzt noch. Er verkündet. Und weil wir in ihm sind, verkünden wir auch. Groß H. Der Christ ist ein Ausgerüsteter, weil er im Geist ist und der Geist in ihm und der Geist die Kraft Gottes ist. Wir sind stark oder haben Kraft zu zweierlei. Entschuldigen Sie, ich muss zurück. Der Christ ist ein Ausgerüsteter, erstens mit Kraft. Arabisch 1, mit Kraft. Und jetzt klein a, für zwei Zwecke. Mit Kraft zu widerstehen, das heißt Sieg über die Sünde zu haben, wird in Römer 6 auf diese Beziehung zurückgeführt, dass wir mit ihm verwachsen sind, Verse 5 und 14 und Kapitel 8, Vers 2, klein b, wir sind ausgerüstet mit Kraft durch diese Beziehung, um dienen zu können oder um zu dienen. Zweitens, wir sind mit Gaben ausgerüstet. Römer 12, die am Leib als Mitglied Seienden haben entsprechende Rollen und Begabungen. Römer 12, 4 bis 6. Man kann auch 1. Korinther 12 hinzunehmen. Eine Zwischenfrage: Wie viele Buchstaben hat das deutsche Alphabet? 26? Also I. Der Christ gehört zu einer engen Gemeinschaft. Wir sind versöhnt. Epheser 2, 14 bis 21 und andere Stellen. Dadurch, dass wir in Christus sind, teilen wir die Gemeinschaft seines Leibes, seiner Gemeinde. J, deshalb fragte ich, der Christ ist fruchtbar, Johannes 15, Vers 5, man vergleiche Vers 17, eins, damit die Welt glaubt. Einheit soll zur deutlichen Verkündigung führen und soll zu Glauben resultieren, in Glauben resultieren. Übrigens, sämtliche Vorrechte und Verantwortungen fließen aus diesem Verhältnis. Sämtliche Vorrechte und Verantwortung des Christen fließen aus diesem Verhältnis, dass wir in Christus sind und er in uns, Gott in uns und wir in ihm. 1. Johannes 4, 17, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Morgen käme dann ein sehr schwieriges Thema ran, die Erwählung.